Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV. Mein heutiger Gast ist Autor und auch bekannt geworden durch YouTube-Videos. Hallo Heiko Schrang.
Hallo, Max.
Ja, schön, dass wir dich heute hier besuchen dürfen. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit, aber mich würde jetzt mal auch für unsere Zuschauer interessieren, wo dein politischer Weg eigentlich angefangen hat, weil du bist ja eigentlich schon eine ganze Weile dabei, ne?
Ja, im Endeffekt mit 12 Jahren gab es ein legendäres Ereignis. Da wurde mir ein Buch geschenkt. Da ging es um, heute würde man sagen, Verschwörungen, also speziell um das Attentat auf John F. Kennedy, seines Bruders Robert Kennedy damals. Und da waren auch noch ein paar andere ominöse Fälle, kann mich nur erinnern, aber Kennedy hat mich fasziniert, John F. Kennedy, und hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe also wirklich da angefangen, schon mich massiv politisch zu interessieren, habe damals auch schon Bundestagsdebatten gesehen. Würde ich jetzt niemals mehr machen, aber zumindest hat da dieses Interesse für Politik angefangen in dieser Zeit.
Und jetzt bist du ja vor allem bekannt eben durch deine Bücher und auch durch deinen YouTube-Kanal. Wann war denn für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich muss jetzt in die Öffentlichkeit gehen und auch meine Meinung da kundtun in Schriftform und Videoform?
Ach so, gute Frage. Im Endeffekt habe ich schon immer meine Meinung kundgetan, seit dem 12. Lebensjahr. Viele haben mir gedacht, der Typ ist ein durchgedrehter, ein Wahnsinniger, aber war mir letztendlich egal, was die Leute darüber denken. Aber im Endeffekt glaube ich nicht an Zufälle. Wie der Name schon sagt, die Dinge fallen dir zu. Mit anderen Worten, da gab es ein spektakuläres, ah ne, stimmt nicht ganz, weil ich sage ganz kurz, ich habe 2008 ungefähr angefangen, genau. Da hat es angefangen mit Newslettern. Hatte mir gesagt, okay, ich habe so aus dem Hobby heraus, schreibst mal Newsletter, und wer es lesen will, will den lesen. Wir hatten so 300 Abonnenten circa, die den kostenfrei gelesen haben. Da hat es, wie gesagt, begonnen, genau. Und dann gab es ein spektakuläres Ereignis. Im Jahre 2012 bin ich quasi halb gestorben, eigentlich klinisch tot, kann man schon sagen. Und habe mir gesagt, damals im Krankenhaus, nachdem ich rauskam, okay, Heiko, was willst du im Leben nochmal gemacht haben? Also anders sagen, ich will eine Kreuzfahrt, ich will meinen Traumpartner finden, ich weiß nicht, ich möchte einen Segelschein machen oder einen Flugschein. Und ich habe mir gesagt, ich möchte ein Buch schreiben. Und in dem Jahr, Ende 2012, war das Buch fertig. Und zwar Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Da habe ich das eigentlich alles verarbeitet, was ich seit Jahren mir irgendwo aufgeschrieben habe. Und kam dann im Januar 2013 auf den Markt, und muss ich fairerweise sagen, da ging es Schlag auf Schlag, unbeschreiblich. Also dann stand ich auf einmal da mit einem Buch, was sich überragend verkauft hat, wurde ein Bestseller, und das andere ist dann letztendlich Geschichte. Das hat also bis zum heutigen Tage massiv zugenommen in der Außenwirkung.
Und wie kann man sich dich persönlich jetzt so vorstellen? Bist du halt so ein, ich sag jetzt mal, ein Verrückter, der sich halt wirklich immer alles aufschreibt und die Fäden durch den Raum zieht und überall Pinnwände hat? Oder bist du halt auch ein Familienmensch, ein Privatmensch? Wie bist du so privat? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, viele Leute, die mich kennen, also viele sind es ja letztendlich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe drei Leute, die mir spontan einfallen, wovon ich von zweien als Seelenverwandte spreche, wo wir auf Handschlag, sage ich mal, Abkommen machen oder Geschäfte. Da gibt es keinen Vertrag, kein gar nichts. Das ist so eine Ebene, bezeichne ich immer so wie mit Liebe. Die Leute, oder das Wort Gott ist schon pervertiert. Ich liebe dich. Ach ja, ach jetzt. Bringst du den Mülleimer nicht runter, fährst mich nicht zum Flughaus, liebst du mich nicht? Also ich rede über dieses Bedingungslose, weil Liebe und Gott und alles hat keine Bedingungen. Und so ist es auch, dass ich quasi eher ein exzentrischer Typ bin, würde ich sagen, weil ich von vielen Leuten höre, bin zurückgezogen, will eigentlich mit der großen Öffentlichkeit nicht viel zu tun haben. Wir haben ohne Ende Seminaranfragen. Ich möchte aber nicht da irgendwo stehen, obwohl ich jetzt eine Zusage gemacht habe, nach langem Hin und Her diskutieren. Jetzt werde ich zum ersten Mal, sage ich es übrigens bei euch im Format, in die Schweiz fliegen im August. Wo das genau ist, werde ich nicht, darf ich noch nicht sagen. Aber da reden wir über 3000 Zuschauer. Ist schon eine Hausnummer, wo ich denn dort einen Vortrag halten werde. Werde ich mal machen. Weil man merkt natürlich einen Bezug. Und ja, wie gesagt, Familie, habe eine Familie, klar. Aber bin letztendlich, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht der Typ, der diese Fäden an den Wänden zieht, sondern der Tatsache keine Briefmarkensammlung hat, sondern aus diversen Zeitungsartikeln, die uralt sind, mir Sachen rausgeschnitten habe, die aber in einem Ordner bei mir sind. Ja, ich bin also wirklich auch teilweise auch in alte Bücher eingestiegen, aus den 20er, 30er, 40er, 15 Jahren, habe da Forschung betrieben und bin heute noch, muss ich sagen, danke, dass ich die Intention mal hatte, Nutzen dieser davon, weil in den Büchern, die ich geschrieben habe, ist ein ellenlanges Quellenverzeichnis. Dort werden auch diese Sachen aufgelistet. Ein Beispiel kurz dazu vielleicht, weil Hitler ist ja immer so ein heikles Wort. Wenn ich nur den Namen Hitler erwähne, bin ich ja gleich ein Rechter. Ich hatte einen Artikel aus der FAZ aus dem Jahre 98 damals rausgeschnitten, Überschrift Öl für den Führer. Super Artikel. Wäre undenkbar, dass der überhaupt heutzutage noch auf den Markt kommt. Da wird genau beschrieben, wie damals General Motors beispielsweise die Lastkraftwagen gebaut hat, wo Rommel beim Feldzug in Afrika, wo die deutschen Soldaten den anderen, den eigenen Autos gegenüber gestanden haben und wie damals Standard Oil letztendlich ja über diverse Umwege Öl nach Deutschland geliefert hat. So stand es eindeutig in der FAZ. Also ohne diese Hilfe aus Amerika wäre der Zweite Weltkrieg gar nicht beginnen können. Wenn du das jetzt erwähnen würdest, bist du sofort ein Verschwörungstheoretiker. Du bist jemand, die Journalie würde über dich herfallen, weil du den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen der Nazis damit relativieren willst und so weiter. Und das meine ich. Ich habe also ein Riesenarchiv, greif einfach zurück und zitiere daraus, beispielsweise in den Büchern.
Du hast ja erst in diesem Jahr ein neues Buch rausgebracht, Im Zeichen der Wahrheit. Kannst du vielleicht mal erklären, welche Fakten du in diesem Buch zusammengetragen hast?
Genau, und zwar die ersten beiden Bücher liefen ja unter dem Motto Erkennen, Erwachen, Verändern. Jetzt ist es so, dass viele Leute erwacht sind, aber viele, habe ich festgestellt, sind hängen geblieben auf der, ich sag mal, auf dieser verschwörungstheoretischen politischen Schiene. Und deswegen habe ich immer gesagt, Achtung, Vorsicht vor meinem Buch. Ihr müsst aufpassen, weil ich habe reihenweise Leute erlebt, die haben das zwar als Augenöffner und Türöffner genommen, haben aber Schwierigkeiten, mit ihrem eigenen Leben klarzukommen. Das ist vergleichbar wie im Film Matrix, wenn du die rote Pille nimmst und um dich herum alle noch in der Matrix leben und die blaue Pille konsumieren und du sagst, hey, kann ich wahr sein? Das seht ihr denn das alle nicht? Und die sagen, du bist ein Spinner, bist ein Verrückter. Und Familien gehen auseinander, Freundschaften gehen auseinander. Und das ist oftmals ein Feedback, was ich bekommen habe, dass Menschen alleine sich fühlen. Und deswegen wurde dieses Buch von mir so konzipiert, dass wir extrem aufgebaut haben. Wir haben am Kapitel beispielsweise die kritische Masse, habe ich dort eingebaut. Da geht es dann darum, dass jeder Einzelne wichtig ist. Warum jeder Einzelne wichtig ist, wird genau dort erklärt. Da gibt es wissenschaftliche Studien, total interessant. Das beispielsweise wissen die wenigsten Leute, bei 10% circa, also wenn 10% ein Paradigma, eine Meinung übernehmen, kippt ein ganzes System. Und das wissen die meisten nicht, viele kennen aus der Schule das Pareto-Prinzip, ist ja diese 20-80%-Regel, die besagt, 20% der Mitarbeiter machen 80% des Umsatzes. Ist ja bekannt. Aber der Mainstream und die Eliten, die wissen das genauso, die müssen natürlich dagegen arbeiten, um die Menschen zu zerstreuen. So was wir momentan haben, alle gegen alle, Ausländer gegen Deutsche, Männer gegen Frauen und so weiter. Und hier wird den Menschen Mut gemacht. Also wenn ich mir jetzt 100 Rezensionen gibt es mittlerweile bei Amazon, Durchschnitt 4,8 von 5. Also die Menschen haben echt dieser Wahnsinn. Das ist das Buch, wohl sie weitergebracht hat. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, also das heißt, es sind wieder politische Themen drin, aber vielmehr wird eingegangen auf Themen, was ist in uns drin, was kannst du machen, wie kannst du Dinge umsetzen.
Du hast gerade schon so ein bisschen auf dieses Innere, du bist, als ich dich kennengelernt habe, das hat mich sehr überrascht, als ich deine Videos gesehen habe, da bist du immer so, ja, hier Heiko Schrang und so und immer, also sehr belebt, aber du bist halt persönlich eigentlich ein sehr ruhiger und auch buddhistischer Mensch. Mhm. Und kannst du vielleicht da mal auf deine Beziehung zu dieser Religion eingehen?
Ja, also von Anfang an hat eigentlich beides immer zu mir gehört, also dazu gehört, ich sag mal, die Physik und die Metaphysik, also auch die andere Seite, die wir nicht sehen. Wir leben in einer verstandsorientierten Welt, wo man uns sagt, nur das, was du siehst, das ist reell. Ich habe aber schon sehr früh Ereignisse und Erfahrungen gemacht als Kind, später mit meiner schweren Krankheit, Nahtoderlebnis, wo ich festgestellt habe, es gibt andere Dinge, wie auch schon andere große Philosophen gesagt haben, zwischen Himmel und Erde, das wissen wir, kennen wir den Spruch. Ja, oder wie Isaac Newton sagte, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist der Ozean. Und für mich war immer wichtig zu wissen, was ist noch vorhanden. Und deswegen finde ich es so lächerlich, in den Medien, in den Schulen, in unserem Gesellschaftssystem, dass man diesen einen Tropfen nimmt und immer mit einem Messer anfängt, den zu sezieren und sagt, oh nein, dann gucken wir mal da, der Rest existiert ja nicht. Und viel wichtiger ist für mich der Ozean und die buddhistische Religion, die hat mich deswegen schon immer fasziniert und interessiert, weil es ist ja keine Religion. Es ist ja, wenn man es genauer betrachtet, ja eine Philosophie. Weil in anderen Religionen, da sagt man, Alleinstellungsmerkmal, Allah oder Jesus oder wer auch immer, ist unser einziger Heiland. Und dort ist es natürlich anders. Da toleriert man die anderen, weil es gibt ein ganz anderes Ziel, ist das Nirvana, erloschen, heißt es ja auf Deutsch. Und im Endeffekt geht es um Karma, ist mir mal wichtig, Ursache, Wirkung, kennen wir alle. Also ich, ja, wenn ich einen anbrülle oder einen Wald brülle, brüllt irgendwie, kommt ein Echo zurück. Das sind Gesetzmäßigkeiten, ich nenne die mal die universellen Gesetzmäßigkeiten, aber die sind wir dabei auszublenden, als ob die nicht da sind. Und speziell die Sache mit dem Tod war mir immer wichtig, mit dem auseinanderzusetzen, weil im Buddhismus, da ist es genau umgedreht, da ist Tod Leben und Leben Tod. Es ist nur eine Betrachtungsweise, weil wir sagen, um Gottes Willen, deswegen wird der Tod ja so weggeschoben. Eigentlich ist die nichts weiter, der Körper ist nur eine Hülle, vergleichbar wie ein Auto. In dem Auto setze ich mich irgendwann rein, fahre von A nach B, irgendwann kommen dort Beulen rein und der fängt an zu rosten. Ja? Aber man muss es immer umgedreht sehen, du kommst aus einem freien Raum, also so, was, kein Raum, du kommst aus einer, stell dir vor, du stehst auf einem Feld und dann vor aus dem Meer und so weit wie du guckst, du siehst nichts, du siehst nur Horizont. Und auf einmal nimmt man dich und sperrt dich in ein Auto, in so einem kleinen Golf. Sitzt auf immer so drin. So ist es ungefähr für eine Seele in einem physischen Körper. Du gewöhnst dich irgendwann dran, trinkst noch eine Cola, telefonierst, schaltest, alles okay. Aber der Wagen, wie gesagt, verbeult irgendwann mal, fängt an zu rosten. Du lässt ihn stehen, machst die Tür auf, nennen wir jetzt physischer Tod, steigst aus und atmest durch und sagst, schön, wieder da zu sein. So, und das sind Dinge aus meiner Sicht, über die schreibe ich im Tod, über die schreibe ich in meinem Buch jetzt Nahtoderfahrung. Beispielsweise ist ein Kapitel, ist eine ellenlange Liste drin. Das ist Wahnsinn, wie Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Da ist Friedrich der Große mit dabei, da ist Platon, Sokrates, andere dabei, wo du sagst, der auch, Goethe, Lessing, Schiller und so weiter. Ja, und deswegen interessiert mich diese Philosophie des Buddhismus. Ja.
Ich würde gerne ein paar aktuelle Ereignisse zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf deine Gäste. Du hast ja gerade von Toleranz gesprochen und du lädst ja bewusst auch in dein Format die vermeintlich Intoleranten ein, die jetzt von den Mainstream-Medien so bezeichnet werden, wie Vera Lengsfeld oder Petra Paulsen auch. Erzähl mal was über deine Gäste und was du aktuell so für Themen behandelst, welche Themen dich faszinieren.
Ja, die Sache ist auch nur entstanden aus dem Zufall. Wie gesagt, glaub nicht an Zufälle. Also letztendlich bin ich der Meinung, dass ich überhaupt keine Interviews führen kann. War auch nie mein Ziel. Würde sagen, okay, ich kann schreiben und bin Redner. Okay, dazu stehe ich. Aber muss ich jetzt mal Michael Vogt lassen. Der hatte mal zu mir vor 2 Jahren gesagt, Heiko, pass mal auf, was hältst du davon? Das sind mich Interviews, ich interview dich. Da habe ich gesagt, oh Gott. So ist es entstanden. Also ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Die Leute sagten, oh super, kam toll an. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und ich gedacht, okay, frag mal an bei Lisa Fitz, die da sagen, ach, die Frau, warum soll die mit dir reden? Und da sind wir wieder bei den Synergien, wo der Atheist, der Nichtgläubige sagen würde, alles Zufall, Zufall. Also wir machen eine Interviewanfrage an die Agentur und so hat es mir im Nachgang ja beschrieben, hat es auch in einem Interview mal gesagt, fand ich toll. Sie war gerade in Paraguay, fliegt nach Deutschland, liest im Flieger die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennt von Heiko Schrang. Kommt in die Agentur, sagt ihre Managerin, du Lisa, irgend so ein wahnsinniger Verschwörungstyp hat hier irgendwie so eine Interviewanfrage gestellt. Wie heißt denn der? Heiko Schrang. Ah, ist ja ein Ding. Sein Buch habe ich gerade im Flieger gelesen. Also nur dadurch kam dieser Kontakt zustande. Gut, dann kam Sissy Perlinger, die ich so mag, die hat ja auch in Indien, lebt immer über Winter dort in Indien. Dann haben wir angefragt, Vera Lengsfeld und so weiter. So hat sich die Sache entwickelt. Muss aber auch dazu gleich sagen, es gibt ja reihenweise Prominente, die Angst haben. Ich weiß, die würden gerne kommen zu mir ins Format, trauen sich aber nicht, weil sie Angst haben. Oh, jetzt kommt wieder die große Keule, diese Political Correctness Keule. Tja, dann ist es eben so. Letztendlich bin ich sogar der Meinung, wenn gar keiner kommen würde, weil du das redest über deine Gäste, schreie ja nicht darum und sag, bitte komm zu mir, gar kein Problem. Dann machen wir nicht das Format, weil wir haben so viel zu tun. Aber es ist tendenziell umgedreht. Ja, dass also Leute sich dann doch melden, wie ein interessanter Mann, auch Bernd Weigel war bei mir, kennen die meisten gar nicht. Die sagen, wer ist Bernd Weigel? Aber der Mann, Der hat einfach mal mit, ich würde sagen, ist der bekannteste deutsche Opernsänger überhaupt, hat mit Luigi Pavarotti, mit José Carreras und Plácido Domingo, hat er auf der Bühne gestanden, ist ja schon mal eine Hausnummer, mit Leonard Bernstein und José Carreras, mit Herbert von Karajan, mit den Leuten hat er gearbeitet und das Verdienstkreuz bekommen, und der hat sich nun mal geäußert, dass er auch nicht mehr so toll findet, was hier abläuft, quasi von der Verfall der Kultur und so weiter. Und der hat sich auch an mich gewandt beispielsweise. Der hat gefragt, wie sieht's aus? Würden Sie mich mal interviewen? So.
Den Punkt habe ich vorhin vergessen, als wir über deine Bücher gesprochen haben. Und zwar hast du ja diesen Druck aus dem Mainstream auch schon mal erlebt, als du dein erstes Buch veröffentlichen wolltest und
Ja.
kein Verlag hat dich so richtig angenommen. Ist das richtig? Dann hast du
Genau.
deinen eigenen Verlag gegründet.
Eine verrückte
Kannst du das vielleicht mal darstellen?
Ja, klar, eine verrückte Story gewesen. Nochmal viele Leute, die unterstellen einen und sagen, ja, der Typ will ja nur Geld verdienen. Eins mal vorab, komme aus der Wirtschaft, habe vorher wirklich sehr viel Geld verdient und sag aber immer wieder, war aber nicht glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Ist ein großer Unterschied. Die Leute machen alles immer am Geld fest. Ja? Sondern ich sage immer, lebe deine Bestimmung. Ja? Das, was in dir ruht. Und das machen die wenigsten. Deswegen werden sie unglücklich, dann sind sie dabei, sich zu prostituieren, indem sie einer Tätigkeit nachgehen, obwohl das Herz und die Seele sagt, will ich eigentlich gar nicht. Und bei mir war es einfach so, aufgrund dieser schweren Krankheit, ich wollte dieses Buch schreiben. Aber hätte irgendeiner dieses Buch gekauft, wäre völlig egal gewesen. Interessant war aber, jetzt kommen wir zu der Anmerkung zurück von dir, mit dem Verlag. Wir hatten ca. 500.000 Leser damals schon meines Newsletters. Das ist schon eine richtige Hausnummer gewesen. War bei Wall Street Online auch ja, Autor, da Artikel geschrieben, und da habe ich mir gedacht, das ist ein Traum. Also du kannst richtig was nachweisen. Also jeder Verlag wird sich sagen, okay, auf jeden Fall werden ein paar Leute schon dabei sein, die das Buch kaufen. Also habe ich das diversen Verlagen zugeschickt, und es kam eine Absage nach dem anderen, konnte ich überhaupt nicht verstehen, bis ein Verlag, der war sehr nett, der Herr, mit dem haben wir telefoniert, der dann sagte, Herr Schrank, wie wir uns bringen, wenn Sie ca. 40% des Inhaltes streichen. Da gesagt, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Also da war ich noch ein bisschen naiv, dachte ich, oh, Zensur geht ja gar nicht. Also da haben wir einen Verlag gegründet. Und wenn ich daran zurückdenke, würde ich sagen, um Gottes Willen, war das eine Zeit? Also wir reden wirklich von Briefmarke raufkleben, im Keller Stempel raufmachen, zur Post mit gelben Kästen gefahren. Wahnsinn. Also zwangsweise bin ich also reinkatapultiert worden, weil ich sagte, okay, wir wollen das Buch aber unbedingt bringen. Wenn es keiner bringt, machen wir es im Einverlag, gar kein Problem. Aber ich hatte nicht drüber nach, damit Geld zu verdienen. Und mein Steuerberater lag mir immer in den Ohren, Herr Schrang, lassen Sie das sein, das ist nur Liebhaberei, was Sie machen. Machen Sie Ihre alte Tätigkeit, da können Sie viel mehr Geld verdienen. Ja, mittlerweile hat sich's gewandelt. Wir verdienen nicht annähernd so viel damit, ist klar. Haben riesen Kostenapparat. Zwischenzeitlich kommen ab und zu mal Unterlassungsklagen rein, wenn du dich mit den Mächtigen anlegst. Ja, deswegen bin ich an dieser Stelle auch sehr dankbar unseren Spendern, die auch wirklich ermöglichen, dass wir überhaupt dieses Format und auch andere Sachen machen. Ja, das sollten die wirklich wissen, dass der Mainstream oder beziehungsweise die Mainstream, die haben 17,50 im Monat, so mal so mal um 8 Milliarden im Jahr zur Verfügung, wo sie uns schön manipulieren können. Wir haben letztendlich nichts. Deswegen brauchen wir die Leute auch, und bin auch dankbar, geht euch ja sicherlich ähnlich.
Ja, was hat sich denn in der ganzen Zeit, wo du aktiv bist, so von Anfang bis Ende, was hat sich denn in deinem Umfeld, in der Gesellschaft, so vom Bewusstsein der Leute her verändert? Also du hast vorhin schon mal diesen Übergang angesprochen, den du ja auch mit deinem Buch, ich zeig's eben nochmal hoch, beschreibst, dass viele Leute irgendwo hängen geblieben sind, ne? Sowohl im Mainstream oder eben auch an bestimmten Themen, die vielleicht vor 3, 4 Jahren eben top aktuell waren. Und es entwickelt sich ja alles, auch die Themen, die neuen politischen Umstände. Erklär mal, aus deiner Sicht, wie sich da die Welt verändert hat um dich rum.
Also immens, würde ich sagen. Also wenn ich zurückdenke, 2013 kam das Buch auf den Markt, da gab es noch keine Flüchtlingskrise, da gab es noch keine Ukraine-Krise. Ist ja immer noch der Konflikt. Ich habe Kontakt mit einer Ukrainerin, die mir gesagt hat, wusste ich selber nicht, jeden Tag gibt es dort Tote, jeden Tag wird dort gekämpft. Es wird gar nichts darüber hier berichtet, null. Ja, aber die haben ja quasi ihre eigenen Fernsehsender. Sie hat ja Familien auch da drüben in einer bestimmten Region. Also wir haben also, ich sag mal, mehr Unfrieden als jemals zuvor in der Welt. Aber wie im Großen, so im Kleinen. Also es ist ja die Analogie, die kommt ja auch von diesen hermetischen Gesetzen, so wie innen, so auch außen. Das heißt also im Großen, in der großen Politik, in der großen Welt ist ein Riesenumbruch im Gange, und aber bei den Menschen auch. Das heißt, wenn ich zurückgucke, wie viele Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben in diesen paar Jahren nur, wie abgebaut wird in den Firmen, Depressionen, reihenweise Leute, die in Kliniken mittlerweile sind, selbst Leute, die ich kannte, die sind einfach damit nicht mehr klargekommen. Die denken so wie du und ich. Aber wie gesagt, sie kommen mit dem normalen Leben nicht mehr klar. Für die ist es die Hölle. Die fühlen sich in so einem Körper und wollen da eigentlich raus. Und deswegen sage ich, der Weg kann nur ein anderer Weg sein, nach innen zu gehen. Also ich sage mal, es ist echt eine Menge passiert. Und das Positive ist, dass ein Erwachungsprozess, ich nenne ihn den Transformationsprozess, Tatsache begonnen hat, dass Menschen Tatsache immer mehr erwachen, die merken, sie werden belogen, weil es immer offensichtlicher wird, die Lüge in den Medien. Und da rede ich immer von diesen drei Menschentypen. Der erste Typ, der guckt den ganzen Tag RTL 2, Bierchen steht da. Da kannst du und ich argumentieren, wie wir wollen. Das bringt gar nichts. Du kannst vor ihm stehen und einen doppelten Flickflack machen, ein Salto, gar passiert nichts. Dann gibt es einen anderen, der merkt, irgendwas haut hier nicht so richtig hin. Und der ist offen. Und du fängst an, mit dem zu diskutieren. Und der hält auch ein bisschen dagegen kurz. Dann kommen zwei, drei logische Argumente, wie die Sache von mit der FAZ. Da guck mal hier, steht da, kannst du dir eigentlich erklären, warum? Oh. Oder, das ist jetzt ein anderes Thema, das wäre Hype, bin aber gemein, weil ich die Leute immer damit konfrontiere. Bei uns in Berlin, Berlin Synagoge, Oranienburger Straße, mit allen Geschichtsbüchern, bis heute ist es noch drin. Wenn man überhaupt das Wort Synagoge erwähnt, dann ist ja gleich alles vorbei. Wurde von den Nazis ja angezündet. Artikel Berliner Morgenpost habe ich da. 98 ist der Artikel von 98, das ist eine Fotomontage ist. Wissen die wenigsten Leute. Steht sogar drin im Artikel, ist nach 45, da gab es einen Brand, aber ist egal. Damit will ich überhaupt nichts an den Verbrechen der Nazis relativieren. Aber so ist es nun mal. Ich will also damit nur sagen, du diskutierst jetzt mit Leuten, ich komme mit meinem riesen Archiv und zeige denen, guck mal da. Und der zweite Typ sagt dann, oh, ist ja interessant. Und fängt dann an, sein Weltbild zu hinterfragen und zu verändern, okay? Und bei dem dritten, der kommt zu dir gleich und sagt, sag mir, Max, was können wir tun? Und es gibt also mehr, will ich mal sagen, die von diesen Zweiertypen und Dreiertypen sind, als noch vor Jahren. Das sehe ich als was Positives an.
Ja, also mir fällt da spontan noch ein Menschentyp ein, wo ich dich gerne frage, wo du den einordnen würdest. Habe ich auch letztes Jahr beim G20-Gipfel erlebt, die einfach komplett gar nicht diskutieren, aber auch nicht politisch uninteressiert sind, ja, also und aber konsequent einen bekämpfen eben. Wo würdest du die Leute denn ein?
Ach, die uns bekämpfen.
Ja, was heißt uns, die eigentlich allgemein einfach so gefühlt gegen alles sind, was da ist. Ja, also ich spreche konkret von Kreisen wie die Antifa oder
Ach
Leute,
so.
die halt sogenannte Gegendemonstrationen machen, aber nie
Okay.
Demonstrationen, wo sie für irgendwas sind.
Ach so.
Wo würdest du diese Leute
Okay.
einordnen?
Oh, gut, sehr gute Frage. Kann mit so
Ja.
einen Leuten selber nie was zu tun gehabt. Kann das aber grundsätzlich nicht verstehen, weil ich finde es immer ganz kurios, bin grundsätzlich für alles offen, habe nicht umsonst bei mir in meinem Büro, wo wir die Videos drehen, John Lennon, den ich sehr bewundere, Gandhi, selbst den Gründer von, den Erfinder von LSD, Albert Hofmann, habe ich dort zu hängen, Krishnamurti, also ein verschiedenes, ein großes Spektrum. Und mir geht es darum, die sogenannte Linke, die hat überhaupt gar nichts, aber wirklich null mit dem zu tun, was Che Guevara damals gesagt hat. Die haben vielleicht immer noch sein Konterfei auf dem Shirt drauf, aber da bin ich gerne offen dafür und finde der auch ganz gut. Auch wenn sie mich vielleicht steinigen für meine Aussage, wenn jemand wie Che Guevara damals vor der UNO gestanden hat und hat zu Amerika gesagt, ich schwöre euch, dass ich euch zwei, drei Vietnams beschere, und er dann in Bolivien erschossen wurde, und das Bild ist ja legendär, wie auf der Trage liegt dort mit offenem Gesicht, seine Augen sind offen, so wie wir beide, die jetzt hier stehen, und zu seinem Mörder gesagt hat, wenn du mich umbringst, dann musst du mir auch in die Augen gucken. So, das ist für mich Charakterstärke, sei ganz ehrlich, egal, auch wenn sie jetzt sagen, ja, aber der war ja auch ein Mörder und der hat dies und der hat das gemacht. Darum geht es jetzt gar nicht. Mir geht es nur darum, dass die Leute, über die du gerade sprachst, die wissen selber nicht, für was die überhaupt sind. Sind für mich eigentlich Zombies, sei ganz ehrlich. Wenn sie wenigstens wie damals Che Guevara oder Rudi Dutschke wenn die Ideale hatten, was auch immer, und sagen, okay, ich stehe dazu, ist einmal nichts. Wenn man sich überlegt, wie es verdreht worden ist, damals war Israel und die USA der absolute Erzfeind dieser Leute, jetzt rennen die mittlerweile mit israelischen Fahnen rum. Fragst du, was ist hier los? Also es ist für mich seelenlos, es ist was Seelenloses, was, wie sagt man, wie so ein Hybrid, was man überhaupt nicht anfassen kann. Ich kenne so eine Leute auch nicht persönlich.
Ja. Gut, zurück zu unseren Zuschauern. Bei dir im Format ist es ja gang und gäbe, dass dein Gast immer deinen Zuschauern etwas mit auf den Weg gibt. Und ich würde dich jetzt einfach mal um dasselbe bitten für den Abschluss.
Ja. Denkt immer daran, bleibt bei euch. Das ist das Wichtigste. Fangt an, mal tief zu atmen am Tag. Und einfach mal, es reicht aus, eine Minute lang. Seid bewusst, jeden Atemzug einfach nur wahrzunehmen. Da habt ihr teilweise mehr getan, als wenn ihr zu Meditationskursen oder zu anderen Seminaren rennt, wo ihr unheimlich viel Geld bezahlt. Fangt an, rauszufinden, wer ihr selbst seid. Weil Selbsterkenntnis, sich selbst zu erkennen, das ist die höchste Form aus meiner Sicht, bevor wir wieder uns in irgendwelchen Kleinkriegen im Außen verlieren. Ich bedanke mich auch bei dir, Max, dass ich sein durfte in eurem Format.
Vielen Dank, Heiko. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.